freue mich, hier zu sein. Danke für die Einladung. Wie viel sind wir denn? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16. Ja, sind wir knapp 30. Ist doch gut. Ja, das ist ein gutes Thema, Israel. Und ich hatte einen Freund, da war ich, wie alt war ich da? 18 vielleicht, 19. Und er kam aus Damaskus, er war Syrer und studierte an der TH in Aachen. Damals hieß die TH, heute heißt sie RWTH, ist eine Universität. Und wir haben uns super verstanden, gute Freunde gewesen. Er war ein bisschen älter als ich. Eines Tages dachte ich, so, jetzt lass mal die Katze aus dem Sack, sag mal was von Israel. Der hat mich nie mehr gesehen. Er hat mich nie mehr gegrüßt. Der hat sich sofort, als ich ein bisschen was sagen wollte, sofort abgewandt und unsere Freundschaft war zu Ende. Mein Deutschlehrer damals, der hatte eine Zeit lang in Damaskus an der Schule gelehrt, ich glaube, das war eine deutsche Schule, Deutschunterricht gegeben, und er sagte, wenn Sie wissen wollen, was Hass ist, dann müssen Sie in den vorderen Orient gehen, da lernen Sie das. Hass. Und ich habe es, wie gesagt, auf diese Weise erlebt, erfahren. Das ist nicht so einfach, auch wie Peter sagte, die Völker wenden sich ab. Es ist merkwürdig, ne? Öl. Öl spielt eine große Rolle. Wir kommen ja im Laufe des Tages noch dazu. Es war interessant, die Engländer, die waren ja auf Seiten Israels oder auf Seiten der Juden, damals gab es ja noch den Staat nicht, kurz nach der Zeit mit den Türken. Und dann eines Tages fand man doch so ein Öl, ne, im Irak, im heutigen Irak, Kuwait und Arabien. Und dann haben die Engländer den Betrieb ihrer Schiffe von Kohle auf Öl umgestellt und damit auch ihr Herz verkauft. Seitdem haben sie ihre Haltung zu Israel und zu den Juden dort im Vorderen Orient gründlich geändert. Egal, lassen wir das mal. Heute Morgen, erste Stunde, da dachte ich, ein paar einleitende Gedanken zu sagen in Bezug auf Israel. Wir haben vorhin Halleluja gesagt, gesungen. Was heißt das? Halleluja. Gelobt. Nein. Lobet den Herrn oder preiset den Herrn. Das ist also ein Imperativ, Pluralis. Imperativ, Pluralis. Wie oft kommt Halleluja in der Bibel vor? Was schätzt ihr so? So einfach mal so aus dem Bauch heraus, wie viel mal so könnte es sein? 100 Mal? Mehr als 100 Mal? Mehr als 100 Mal? Naja. Gut, dann gucken wir mal. Dann tun wir leider mal hier richtig. Unser Eins, der ist dann ganz genau, ne? Der tut das dann auch schon mal nachgucken. So, dann schauen wir mal. Tja, haben wir doch schon. Tja. Also 100 Mal. Wer ist für über 100 Mal? Klasse. Wer ist für unter 100 Mal? Wer ist für unter 50? Also ich würde es euch sagen, das Wort Halleluja kommt in der Bibel 28 Mal vor. 28 Mal kommt das Wort vor. Ja, hauptsächlich in den Psalmen. Und zwar, schauen wir mal hier, ich habe, wer sich für dieses Programm interessiert, weil er Apple hat, der kann es ja, also immer in den Psalmen, ja, und dann kommt es noch 1, 2, 3, 4 Mal in Rev vor, das heißt Revelation. Revelation, also Offenbarung. Das ist eine Offenbarung eben gewesen, ne? Ja. Was heißt denn Halleluja? Wie gesagt, es ist ein Imperativ, der fordert uns auf, den Herrn zu preisen. So, jetzt erzähle ich euch mal was. Wie weit darf ich mich von diesem Ding hier weg entfernen? Da wird ja sowieso nicht aufgenommen, ne? Ja. Doch? Ja. Oh Mann! Ja gut, okay. Also die Sachen, wo nicht so gut sind, die tut ihr dann aus Merzen. Ja, ich setze mich lieber, dann komme ich nicht in die Versuchung rumzulaufen. Man hat, also wie gesagt, dieses Wort 24 Mal in den Psalmen, eine Aufforderung, den Herrn zu preisen. Danach, nach dem Halleluja, kommt der Preis und dann am Schluss steht es nochmal, ne, in den meisten Psalmen. Das heißt, dass das Halleluja ist das, was wir zwischen den zwei Hallelujas haben. Denn Halleluja ist nur eine Aufforderung. Wie kommt das, dass wir einfach Halleluja schreien? Das hat seinen Grund darin, dass man die Bibel, die hebräische Bibel, ins Griechische übersetzt hat. Und das war so ungefähr um 200 vor Christus plus minus, ne? Ins Griechische übersetzt hat. Und zwar hauptsächlich auch für die Juden in der Diaspora. Zum Beispiel in Karthago, im heutigen Libyen, Tunesien, dann aber vor allen Dingen in Kleinasien und so weiter. Dort, wo man Griechisch sprach, vor allen Dingen aber auch in Alexandria, wo dann so, das ist die Tradition, wo der König damals gesagt hat, wir brauchen eine Übersetzung für meine Bibliothek. Ob das so wirklich so war, weiß ich nicht. Und dann hat man zwei hebräische Wörter ins Griechische übernommen. Amen und Halleluja. So, jetzt ist man in der griechischen Diaspora hingegangen, wo die Juden waren, und haben nicht mehr, und man hat dann nicht mehr das ganze Halleluja gesagt, denn der Herr ist groß, er hat uns gerettet und er hat, wer weiß, was alles für uns getan, sondern man hat dann einfach nur noch Halleluja gesagt. Steno. Ne? Einfach abgekürzt. Ne? So, das war's dann. Schlagwort. Und so haben wir es beibehalten und reden im Prinzip gar nicht mehr so sehr von dem, was, ja, guck mal, hier steht. Halleluja, lobt ihr Knechte des Herrn, lobt den Namen des Herrn, der die Unfruchtbare des Hauses wohnen lässt als eine fröhliche Mutter von Söhnen, ne? Und so weiter. Oder, denn mächtig über uns ist seine Gnade, die Treue des Herrn währet ewig. Gut ist der Herr, spielt seinem Namen, denn er ist lieblich. Er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist das Halleluja. Also, wenn wir Halleluja sagen, dann sagt, jetzt muss noch was kommen. Ne? Es ist nicht einfach so, hier Halleluja sagen, so eine Pille vom Himmel, ne? so was Ähnliches, sondern man muss sich schon was einfallen lassen, wie man den Herrn preist. So ein kleiner Einstieg in die Bibel. Und das mit dem Amen, das ist gerade so ähnlich. Wer von euch geht zur Kassiererin und sagt, wahrlich, ich sage Ihnen, Sie müssen sich bekehren, ne? Sonst kommen Sie in die Hölle. Tolle Botschaft, das ist die frohe Botschaft, ne? Evangelium. Wie sagen wir Amen? Wann sagen wir Amen? Also wir sagen Amen, das ist das schönste Wort für manche Leute am Schluss von einer Versammlung. Ne? Da wissen sie so, jetzt können wir nach Hause gehen, jetzt ist schon alles vorbei. Ne? Amen. Gut. Oder wenn einer ein langes Gebet macht, wann sagt er endlich Amen? Ne? So Marathonläufer, ne? Es gibt ja die. Nein, Amen bedeutet etwas, das hat zu tun mit Glauben, mit Befestigen. Ich will euch mal eine ganze Liste hier vorlesen. Ich habe die in meine Bibel hier eingeklebt, weil ich ja auch nun beschränkt bin mit meinem Gedächtnis, ne? So, Amen. Möge dieses Gebet wahr werden, könnte man sagen. Also, das kommt von bestätigen. Es kommt von wahrhaftig sein, von treu sein, von stützen, von unterstützen, konfirmieren. Der Stiefvater, das ist ein Wort, das dieselbe Wurzel hat im Hebräischen. Er unterstützt und er gibt Nahrung, die Stiefmutter oder ein Trainer. Der Trainer, der trainiert oder trainieren, Training, treu, treue Leute, Ergebenheit, wirklich. Es ist etwas überprüft, Meister, Kunst, Künstler, Leute oder ausgebildete Handwerker, die etwas verstehen und richtig produzieren können. So hat man das sind diese modernen, aber auch die alten hebräischen Wörter. Handwerk beispielsweise. Und dann die rechte Hand. Das ist die starke Hand. Yamina. Ne? Die rechte Hand im Sinne von starker Hand. Oder er ging in die richtige Richtung. Ne? Er ging nach rechts. Wenn man in Israel oder aber auch bei uns, nach Osten schaut, ist rechts der Süden. So ist das, ne? Der Südwind. Himin zum Beispiel. Teman ist der Südwind. Süden, Teman. Das Wort kennen wir, ne? Teman. Die Königin von Teman. Oder so. Ja. Aber dann ist noch etwas. Das Wort Treue. Das Wort Wahrheit. Das Wort Wahrheit hat dieselbe Wurzel wie Amen. Also Glauben und Wahrheit. Selbe Wurzel. Glauben heißt Emuna. Und Wahrheit heißt Emet. Emet? Wirklich? Emet ist die Wahrheit. Hat dieselbe Wurzel. Das heißt also, befestigen, treu. Du kannst dich hundertprozentig darauf verlassen. Das heißt also, wenn wir sagen, ich glaube, oder er hat Glauben, dann bedeutet das, der Mann hat kein, oder die Frau, keinen Zweifel. Das ist absolut sicher für ihn. Wenn es heißt in der Bibel, Abraham glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Was heißt das? Abraham sagte zu allem, was Gott sagte, Amen. So, und in diesem Sinn hat Jesus das auch gebraucht. Nur, als Luther die Bibel übersetzte, da hatte der zu wenig Kontakte gehabt mit Juden. Er war ja katholisch, war in einem Kloster gewesen. Und woher sollte er das wissen? Er war in einer katholischen Welt aufgewachsen. Und jetzt las er, wahrlich, ich sage dir. Und in den anderen Bibeln ist das auch alles so mit übernommen worden. Aber so spricht keiner von uns. Wenn Peter etwas sagt, dann sagt ihr Amen. Stimmt? Das ist richtig. Der richtige Gebrauch. Wenn ich was sage, sagt ihr vielleicht auch Amen. Ne? Das kann sein. Wenn ihr nicht mehr zweifelt, ob das, was ich sage, richtig ist. Amen. Zum Beispiel, da hängt ein Mann am Kreuz und sagt, Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sagt nach Luther, wahrlich, ich sage dir, du wirst mit mir, ne, so verkündigend, so programmatisch. Glaubt ihr, Jesus hat so geredet? Peinlich ist sowas, ne? War damals peinlich, ist heute peinlich. Nein, Jesus sagt Amen. Hebräisch. Der Mann hat Hebräisch gesprochen am Kreuz und Jesus hat ihm in Hebräisch geantwortet und hat gesagt, ja, gewiss, natürlich, selbstverständlich. Also Amen heißt auch, wie? Selbstverständlich. Natürlich. Klar. Okay. Richtig. Das heißt Amen. Und Jesus sagt zu ihm, na klar, selbstverständlich. Du wirst heute mit mir im Paradies sein. Ganz einfach. Und an vielen, vielen anderen Stellen können wir das so sehen in den Evangelien. Zum Beispiel, da kommt der Nikodemus zu Jesus, der reiche Nikodemus, ein reicher Mann, wird uns in der Bibel gesagt, in Johannes. Und wahrscheinlich handelt es sich um den Nakdimon Ben-Gurion, der aus Galiläa stammte. Und sehr reich war. Er hatte noch zwei Freunde und es heißt, dass er in der Lage gewesen wäre, mit seinen drei Freunden Jerusalem 10 Jahre lang mit Lebensmitteln zu versorgen. So reich. So, und dieser kommt zu Jesus, ein Pharisäer, und sagt ihm, Meister, wir wissen, dass du bist ein Mann von Gott gekommen, denn keiner kann das tun, was du tust. Jesus sagt, Amen. Amen. Zweimal. Ich sag dir, du musst dich bekehren, sonst kannst du nicht das Reich Gottes sehen. Kommst du nicht rein? Du musst eine Neugeburt erleben durch den Heiligen Geist. Na, in diesem Sinne. Bestätigend. So, da haben wir schon mal ein bisschen was von diesen Dingen. Ich habe hier auf unserer Einladung, Fokus Israel, Themen. Wie kann man die Worte von Jesus und Paulus in Bezug auf Israel besser verstehen? Und das machen wir jetzt mal. Dabei sind wir jetzt. Und schauen wir das an. Naja, der eine hat gesagt, mir macht nicht Sorge, was ich in der Bibel nicht verstehe. Mir macht Sorge, was ich in der Bibel verstehe. Na, weil ich es nicht tue. Das geht mir auch so. Viele Dinge, die ich verstehe, die, naja, was sagt ihr? Gut. Das ist ein Problem. Nun sind wir hier, um etwas zu lernen. Das heißt also, wir sind hier, um Erkenntnisse zu erwerben. Kenntnisse und Erkenntnisse. Und das ist interessant. Da'at heißt das. Da'at. In Hebräisch, da'at. Da, D-A, ein kleines Apostroph, dann noch ein A und ein T. Da'at. Das hört sich so an wie Daten. So Daten sammeln. Und manch ein Christ ist ein eifriger Datensammler, der sammelt alles, was er so, ne? Wie so ein Müllschlucker, sammelt er diese ganzen Daten, die er dann so hat. Und wenn er dann so eine Gelegenheit hat, dann kübelt er das alles so schön aus und ist froh über das, was er alles weiß. Und kann sich streiten und kann rot werden und kann spucken und kratzen und beißen und weiß alles besser und so weiter. Ja, das macht Datensammlung. Aber Da'at in der Bibel ist etwas anderes. Gott erkennen. Oder sagen wir mal, es fängt ja damit an, es steht in der Bibel als erstes dort, und Adam erkannte Eva und sie war schwanger und gebar. Das heißt also erkennen, die innigste Lebensgemeinschaft, die intimste Gemeinschaft zweier Menschen wird mit Erkennen bezeichnet. Und das gilt auch in Bezug auf Gott. Das heißt also, wenn ich Gottes Erkenntnis sammle, dann lebe ich in intimer Gemeinschaft mit ihm. Ja? Es geht nicht, wenn ich die Bibel da lese, darum, dass ich das alles schön wieder repetieren kann, dass ich das wieder weitergeben kann und Leute informieren kann, was ich alles weiß, sondern wenn ich die Bibel lese, geht es darum, dass ich meinen Gott, der mich liebt, der mich kennt, der mich geschaffen hat, immer besser erkenne. Dass ich in eine immer intimere Gemeinschaft mit meinem Gott hineingerate, hineinlebe. Hosea sagt, mein Volk geht kaputt aus Mangel an Erkenntnis. Kennt ihr diesen Vers? Ja. Wenn wir das jetzt richtig lesen, was merken wir da? Was steht da eigentlich? Mein Volk geht kaputt, weil es keine intime Gemeinschaft mehr mit mir hat. Was nützt es, die Gebote zu wissen? Was nützt es, die Bibel zu kennen? Was nützt es, mit so einem Ding da unterm Arm in den Gottesdienst zu kommen, wenn man sich zu Hause nicht zu benehmen weiß, wenn man ausflippt, wenn man sein Leben nicht im Griff hat? Das nützt nichts. Und darum geht es. Es geht um intime Lebensgemeinschaft mit Gott. Und wenn wir uns heute Mühe geben, was Jesus sagt und was Paulus sagt, besser zu verstehen, dann wollen wir uns vor Augen halten, es geht darum, dass wir das, was wir lernen, in unserem Leben in die Tat umsetzen und ein Leben führen, das Gott und Menschen angenehm ist. Es kann nicht sein, dass wenn man Christ geworden ist, gläubig geworden ist, zu einer Stahlbürste für seine Nachbarschaft wird. Alles wird sauber gekratzt, alles wird abgekratzt, was die anderen an Schlechtigkeiten haben und so weiter. Das kann nicht sein. Sondern das Ziel der Unterweisung ist wirklich Leben. Leben. Was meint ihr, wenn Jesus jetzt hier so rumlaufen würde durch Hannover? Ob die Leute ihn wahrnehmen würden? Meint ihr nicht? Warum nicht? Ich glaube schon. Ich glaube schon, dass die Leute ihn wahrnehmen würden. Und zwar aus einem ganz einfachen Grunde. Wer spricht so? Wer schaut so die Menschen an wie Jesus? Wer redet mit ihnen so wie Jesus? Und wenn er Leute in Not sieht, dann sagt er, komm, steh auf. Und wenn er einen sieht, der kaputt ist, dann nimmt er sich seiner an, setzt sich zu ihm und hilft ihm wirklich aus seiner Bredouille wieder raus. Das hat Jesus getan. Das heißt also, er vermittelt den Menschen allein durch sein Dasein, durch die Art, wie er redet, durch die Art, wie er sie anschaut, Lebensqualität. Er vermittelt da etwas, was sie nicht haben. Wenn er in ein Zimmer hineingekommen ist, dann hat er gesagt, Shalom. Und das heißt nicht so, Schluss jetzt mit Krieg, zankt euch nicht mehr, sondern das heißt ganz einfach, fühlt euch in meiner Gegenwart wohl. Shalom kommt von Shalem. Shalem heißt ganz sein. Ganz sein. Man soll sich wohlfühlen. Gesund sein. Ganz sein. Gesund sein. Eine gesunde Atmosphäre. Eine Atmosphäre ohne Zerrissenheit. Eine Atmosphäre, wo man fühlt, wenn Jesus redet, ich merke hier, wie Stückchen für Stückchen meiner zerteilten, kaputten Seele wieder heil wird. Wie er mit seinen Worten Dinge berührt, die mich wieder ganz machen. Ich werde ganz, ich werde geheilt. Wie wäre das? Wie wäre das, wenn wir in unserer Gemeinde unsere Anstrengungen darauf richten, dass wir mit all den Erkenntnissen, die wir inzwischen gesammelt haben, Menschen Güte, diese Ganzheit, dieses Wohlempfinden vermitteln können. Dass wenn Menschen mit uns zusammenkommen, wenn sie in so eine Viertelstunde, 20 Minuten mit uns zusammen sind, dass sie merken, Mensch, hier ist eine Atmosphäre. Komisch, dieser Mensch hat wenig geredet, aber hier ist etwas geschehen, das ist so ganz anders. Das hat mir Lebensqualität gegeben. Das hat Jesus getan. Und ich denke, das ist das Ziel des Evangeliums. Wenn Evangelium gute Nachricht heißt, gute Botschaft heißt, dann bedeutet das in Verbindung mit dem Jesuswort, ich bin gekommen, dass sie Leben im Überfluss haben oder dass sie eine hohe Lebensqualität haben. Und das ist nicht materiell gemeint oder materialistisch gemeint, sondern das ist gemeint, dass selbst im Knast, in den man hineinkommt, weil man an Jesus glaubt, kann man noch immer Frieden verbreiten. Das sind Gottes Kinder, die Frieden stiften. Also wenn andere Leute merken sollen, dass ich ein Gotteskind bin, dann verbreite ich Shalom. So, und wenn wir Jesu Worte besser verstehen wollen, und auch die Worte des Apostels Paulus, dann soll das Ergebnis davon sein, mehr Shalom unter die Leute zu bringen, mehr Lebensqualität selber aufzubauen und sie anderen weiterzugeben. Das ist keine Theorie, ist genau das Zentrum des Evangeliums. Darum geht es. Und darum geht es nicht um Theologie, sondern es geht um die Sprache. Das Göttliche an uns ist nicht die Theologie, sondern dass wir Theologie formulieren können, sondern das Göttliche an uns ist, dass wir über die Sprache mit Menschen kommunizieren können. Und ihr wisst, genauso wie Sprache verletzen und töten kann, kann Sprache heilen. Und Jesus gibt uns, nachdem wir gläubig geworden sind, nachdem wir seinen Heiligen Geist erlebt haben, die Möglichkeit, Menschen mit unserer Sprache zu heilen, so wie er sie geheilt hat. Schaut mal das Beispiel von Zachäus. Zachäus hat die Leute erleichtert, hat einen sehr brutalen Transfer von pekuniären Mitteln vorgenommen und die Leute haben sich dagegen nicht gewehrt. Und er hatte seinen Platz in der Gesellschaft in Jericho, in einer Priesterstadt. Jericho war damals, als Jesus durch Jericho ging, eine Priesterstadt. Viele Priester gingen nach Jericho. Deswegen sagt er, und es ging auch ein Priester von Jerusalem nach Jericho hinab. Und auch ein Levit ging hinab. Warum? Die haben in Jerusalem ihren Dienst getan und dann in der Palmenstadt, super Klima, haben die dort gelebt. Ne? So, und Zachäus war so ein Mensch, der war dort in der Gesellschaft. Da ging er mal in den Jordan, hat er geguckt, da kommt wieder einer, ne? Kandidat. Dann zocken wir mal wieder ab. Ne? Und merkwürdigerweise, ein riesen Casino steht da heute in Jericho. Und wer geht da hin? Nur Israelis. Nur die Israelis. Und jetzt habe ich gehört, als ich letztens dort war, dass das Ding da gar nicht mehr frequentiert wird, wegen der Gefahren, die da sind. Damit haben sich dann die Palästinenser selber ins Fleisch geschnitten. Also die Knete bleibt aus. Aber ich bin da unten gewesen und habe da eine Weile an der Straße gestanden. Ich weiß nicht, mindestens 3 Autos blieben stehen und fragten mich unten in Jericho, auf der Hauptstraße, auf der Landstraße. Wo ist das Casino? Wo geht's hier zum Casino? Israelis. Ich sage mal. So, Zachäus. Zurück zu Zachäus. Zachäus war dort in dieser Gesellschaft. Jesus holt ihn runter vom Baum und sagt, wollen wir mal heute Abend bei dir Abendbrot essen, ne? Ein bisschen, wie nennt man sowas? Ja, so ein bisschen, ne? Da gibt es einen schönen Ausdruck, ausnehmen, ne? So. In Amerika sagt man, wir nehmen euch aus, ne? We take you out. Wir nehmen euch aus, das heißt, also wir gehen dann unsere Gastgeber, die nehmen uns ins Restaurant, ne? Und ausnehmen hat ja hier in Deutschland einen anderen. Gut. Jesus hatte gedacht, ich weiß es nicht, ich glaube nicht, aber er hat ja genug, ne? Dann, ja. Nein. Aber noch bevor der Mann richtig zu Hause war, dann sagt der Mann, was habe ich für einen Mist gemacht in meinem Leben. Ich habe die Leute betrogen und jetzt steht mir das alles so lebendig vor Augen. Ich will diese Last loswerden. Und wie lange hat Jesus, was meint ihr, auf ihn eingeredet? Ich glaube gar nicht. Die Art, wie er mit ihm umging, hat ihn dazu gebracht, dass er plötzlich nicht mehr anders konnte, hat aus seiner Seele herausgesprudelt, hat das gesagt. Wir reden auf die Leute ein, wir reden auf die Leute an. Wir haben ein super Erlebnis.
nachdem wir den Leuten die Wahrheit gesagt haben. Und dann fiel uns noch was Gutes ein und dann noch was Gutes ein. Und so eine halbe Stunde haben wir sie bepredigt und diese Typen haben es jetzt mal gehört. Und jetzt haben sie keine Entschuldigung mehr. So, ne? Halt die Klappe und sei anders zu den Menschen. Das war Jesus. Das war Jesus. Davon können wir nur lernen. So, und dann war die Sache gegessen bei Zachäus. Als er morgens aufwachte, dann hat er die Leute nicht mehr abgezockt. Von da an ist er hingegangen, hat das getan, was er wollte. Die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Na, da haben die Armen alle da gestanden. Ne? Da hat er die mal erst alle beschenkt. Und von dem Rest, der mir noch bleibt, von der anderen Hälfte bezahle ich die Leute, die ich alle betrogen habe. So, vierfach. Die kriegen 300% Zinsen. Oder 400. Das ist toll, ne? 400% Zinsen. Vierfältig. Super. Da hat sich's gelohnt für die Betrogenen, wenn der liebe Heiland in dein Leben kommt. Und genau das ist das Zentrum des Evangeliums. Wir sind religiös. Wir machen auf Kirche vielfach. Und sowas ist notwendig. Ein Saal, eine Kirche, das ist alles notwendig. Synagoge, das, wir kommen noch drauf. Das ist alles notwendig. Alles hat alles seine Richtigkeit. Aber wenn das alles ist, dass ich am Sonntagmorgen eine tolle Predigt gehört habe und das war wieder klasse, ne? Hast du gehört, ne? Und so. Boah, und ich habe da noch einen Segen abgeholt, ne? Und so. Und ich habe es in Amerika, in Brasilien habe ich das oft erlebt, wenn die Leute, boah, dann kamen die nach vorne und dann haben sich einen Segen noch extra abgeholt. Ich habe gesagt, Leute, holt euch einen Segen vom lieben Heiland ab und werdet anders. Dann ist die Sache anders, aber nicht so. Ich habe sowas schon sehr, sehr früh nicht mehr mitgemacht. Ich konnte das nicht. Wichtig ist, nicht dieses tolle Gefühl auf dem Buckel, so mit, wie heißt das so, mit so kleine Gänsehaut, ja, so. So, wenn es so kalt wird und, ne? Prickelt. Das ist ja alles super. Das ist ja alles klasse. Das hat der Zachäus sicher auch gehabt. Aber wichtig ist doch, dass mein Leben sich ändert. Dass plötzlich ich einen Zugang habe zu den Menschen. Richtig, zu den Menschen. So, ich fahre aus Porto Alegre raus, abends spät und mit dem Auto von meines Freundes, bin in der Nähe vom Hafen, hatte da irgendwas zu tun, sehe da ein Mädchen, Minirock, und sagt, Mensch, nimm sie dir mit und dass sie hier rauskommt aus dem Elend. Und steigt ein, ja, nun war das so eine besondere Situation. Dame. Und, oh. Da habe ich gesagt, hab keine Angst, ich will von dir nichts. Komm. Nein, ich war ein bisschen. Aber dann haben wir uns unterhalten. Sehr schnell unterhalten. Und dann habe ich ihr etwas von der Liebe Gottes erzählt, das ist schon Jahre her, etwas von der Liebe Gottes erzählt und habe sie angeschaut und plötzlich zeigte sie mir den Arm, sagte, guck mal hier, alles voller Narben. Sag ich, wovon hast du das denn? Ja, die Polizei, die hat mich gefoltert und dann auch noch abhängig, Drogen und so weiter. Dann habe ich ihr gesagt, vergiss eins nicht. Wenn du tief drin bist in der Scheiße. Entschuldigung. Dann, ich kann ja da nicht mit Katheterdeutsch oder Portugiesisch sprechen, ne? So ganz so. Dann denk dran, Jesus hat dich lieb. Gott sieht dich und er liebt dich und er liebt dich mehr als deine Mutter dich je lieben konnte. Dann nahm sie meine Hand und sagte, ist das wirklich wahr? Das ist die schönste Botschaft, die ich je in meinem Leben gehört habe. Fing jämmerlich an zu weinen, da merke ich, das ist ein junger Mann. Tja, ich habe so ein Mitleid gekriegt. Ich habe nachher in meinem Auto gesessen, habe geheult. Geweint. Vielleicht soll ich dich irgendwo hinbringen, soll ich irgendwas machen. Und werde das nicht vergessen, ich habe das öfters erlebt. Wenn du Menschen triffst, bring ihnen die Güte Gottes. Ärger, Niederträchtigkeit, Härte, Boshaftigkeit von Menschen, das erleben die genug. Aber gib ihnen Güte. Uns sagt die Bibel, wir haben ja die Bibel, uns sagt die Bibel, merkst du nicht, Mensch, dass dich die Güte Gottes zur Buße bringt? Wenn uns die Güte Gottes zur Buße bringt, warum reden wir hart mit Menschen? Können wir nicht Menschen viel mehr zum Nachdenken bringen, indem wir freundlich oder gütig sind? Wir haben nach Brasilien immer Pakete geschickt und für meine Frau, die hat die gepackt und wir haben dann immer so das Auto richtig vollgeladen, so 12 Pakete, ne? Dann am besten in der Mittagszeit auf der einen Stelle da, dicht am Hauptbahnhof in Aachen. Da wussten wir, da ist dann wenig los und da sitzt ein Beamter und der Finger bis hier oben drin. Ne? Also, ja, gut. Jetzt kommen wir da rein, ne, mit den Paketen und ja, jedes Paket so an 20 Kilo für die armen Leute in Brasilien. Oh, ist der sauer. Stinksauer. Dann habe ich schnell die Pakete rein und ich musste was in der Stadt erledigen. Meine Frau hat die Sache dann mit den Paketen gemacht. Dann hat sie da die Pakete hochgehoben und so weiter und so weiter und so weiter. Am Schluss der Veranstaltung, dann hat sie sich herzlich bei ihm für seine Freundlichkeit bedankt und hat ihn angelächelt und ist gegangen. So, nächstes Mal kamen wir wieder. Dann sprang er hinterm Tisch vor und hat dann völlig anders reagiert. Hat dann gefragt, wohin geht das alles, was ist los? Die ganze Gruppe dort in der Post war jetzt informiert, was los ist mit diesen Paketen. Die haben, ich weiß nicht, irgendwie haben die sich dann nachher was mit irgendetwas da beteiligt. Ich kriege das nicht mehr zusammen. Meine Frau weiß das. Auf jeden Fall, sei freundlich zu den Leuten. Auch zu der Tante bei Aldi. Etwas über die hebräischen Hintergründe der Bibel zu lernen und Erkenntnisse zu sammeln, muss Auswirkungen haben, wenn wir zu Lidl gehen und die Tante dort jetzt gestresst ist um 16:45. Okay? Ja? Lächeln wir sie an, geben ihr ein gutes Wort, helfen ihr ein bisschen vielleicht oder wie auch immer. Und klasse, ne? Darum sind wir da. Und deswegen, so ist es in der Bibel. Nun haben wir ein ganz wichtiges Wort. Halleluja haben wir gelernt, Amen haben wir gelernt. Dann gibt es noch ein Wort. Das ist auch ganz, ganz wichtig, um den Herrn Jesus und den Paulus besser zu verstehen, das heißt Gnade. Gnade. Nun, was meint ihr, wie oft kommt Gnade im Alten Testament vor? Kommt das da auch vor oder meint ihr nicht? Ja? Echt? aber nicht so viel, ne? Ja, richtig, super. Gut aufgepasst. Also das Wort Chesed, das kommt ungefähr 245, 250 Mal im Alten Testament vor und damit häufiger, relativ häufiger als im Neuen Testament. Ja. Relativ häufiger. Wisst ihr, Chesed, das ist das Wort für Gnade im Alten Testament, für die Gnade, von der wir immer reden in Bezug auf uns. Gott hat mir Gnade geschenkt. Ne? Seine Gnade und Wahrheit wäret ewig und so weiter. Seine Gnade wäret ewiglich. Das ist dieses Wort Chesed. Es gibt ein zweites Wort, das heißt, und Noah fand Gnade. Das heißt also mehr Wohlgefallen. Bisschen netter Kerl, Gnade. Das ist eine Sache. Das ist ein Wohlgefallen, das man nicht erwidern kann. Noah konnte das ja nicht erwidern, außer dass dahinter noch die Liebe Gottes steckte. Aber das Wort Chesed, das ist Gnade, das ist Liebe und Güte, die sich nie, 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 nie ändern. Die Gnade und Güte Gottes, diese Liebe Gottes, sie wird sich nie ändern. Sie bleibt immer gleich. Ja? Wir haben dieses Wort im Neuen Testament, ihr habt das gehört, Agape, ne? Agape. Ja, das ist so etwas. Aber die Liebe und die Güte Gottes, das Wort Chesed, das ist eine einmalige Erscheinung bei Gott. Die gibt es nur bei Gott. Und wenn wir dieses Wort erleben, oder diese Gnade erleben, Chesed, ich muss mal hier für eine Sekunde in ja, hier habe ich es. Okay. Also, 256 Hits. Du hast deine Gnade, die du an mir erwiesen hast, groß gemacht, meine Seele am Leben zu erhalten. Das sagt Lot Chesed. Das ist ein fantastisches Konzept Gottes. Aus dieser Gnade heraus bietet er uns seinen Bund an. Das werden wir morgen Vormittag hören, was er über den Bund zu sagen hat. So, das war jetzt eine Einleitung. Ja? Das war jetzt eine Einleitung. Können wir 5 Minuten Pause machen? Ne? Ich habe hier ein paar Bücher mitgebracht, wo ich geschrieben habe. Einmal die Decke in Bezug auf Israel, dann etwas über Gesetz und Gnade. Und dann habe ich ein Buch von einem Freund, da habe ich leider nur noch ein Exemplar hier. Was hat Jesus wirklich gesagt? Die schwierigen Worte Jesu verstehen. Und dann habe ich eine Sonderausgabe von einem Blatt.
eben haben, Perspektive aus Jerusalem, hebräische Hintergründe von neutestamentlichen Worten.